Ihr seid auch da. Ich freue mich auch, dass ich euch wieder sehen kann. Und es ist, ich finde es toll, es ist doch relativ voll, aber trotzdem ganz diszipliniert. Und ich freue mich, den Gottesdienst heute Morgen mit euch auch feiern zu können. Die Bibel ist das große Buch der Selbstoffenbarung Gottes. Das wissen wir. Durch die Bibel macht sich Gott dem Menschen bekannt. Durch die Bibel spricht er sie an, die Menschen. Und durch die Bibel lädt er den Menschen zur Gemeinschaft ein. Also wer Gott wirklich kennenlernen will, der kommt an der Bibel nicht vorbei. Die Bibel stellt aber nicht nur Gott vor und lädt uns zur Gemeinschaft mit ihm ein, wenn das natürlich ihre Hauptaufgabe und ihre Hauptbestimmung ist, sondern sie gibt uns als Menschen auch Auskunft über die Welt, über die Zusammenhänge, aus geistlicher, jetzt nicht aus wissenschaftlicher Sicht, und sie gewährt einen Einblick in unseren Ursprung und in unser Wesen als Menschen. In unübertrefflicher Weise zeigt sie uns, wer wir sind, wie wir sind und was es so mit unserer Existenz auf sich hat. Ihr kennt mich, es gehört zu meinen Grundüberzeugungen, dass in der Predigt mehr über Gott gesprochen werden sollte als über den Menschen. Aber weil Beziehung, eben auch die Beziehung zu Gott, eben nur gelingen kann, wenn man auch ein bisschen was über sich selber weiß, ist es sowohl legitim als auch angemessen, sich hin und wieder selber in den Blick zu nehmen. Und genau das möchte ich heute Morgen gerne mit euch tun. Bekanntlich beginnt dieses Buch der Selbstoffenbarung Gottes mit zwei Berichten über die Schöpfung der Welt. Und es dauert auch nicht lange, da kommt schon gleich der Mensch ins Spiel. Und wir erfahren schon auf den ersten drei Seiten etwas ganz Grundsätzliches über ihn. Und da möchte ich nur einen ganzen kurzen Satzteil lesen aus einem dieser beiden Schöpfungsberichte, nämlich aus dem zweiten. In 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Ein bekannter Vers haben wir schon oft gehört. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch wird eine lebendige Seele. Im Hebräischen steht da Nefesh Chaya. Eine Seele, die lebt. Nefesh Chaya. Anders als die deutsche Sprache und anders als die griechische Sprache, in der das Neue Testament verfasst ist, verfügt die hebräische Sprache über einen relativ kleinen Wortschatz. Relativ wenige Worte. Das freut den, der Hebräisch lernen muss zunächst mal, aber es hat seine Tücken, weil diese Worte dann immer wieder verändert werden. Also ein relativ kleiner Wortschatz. Das führt dazu, dass einzelne hebräische Begriffe ein sehr großes Wortfeld haben. Das heißt, eine Bedeutungsvielfalt aufweisen. Es kann recht viel damit gemeint sein. Anders als im Griechischen, wo die Begriffe präzise sind. Und so trifft es auch auf diesen Begriff oder diesen Doppelausdruck der Nefesh Chaya, der lebendigen Seele, zu. Diese Seele, diese Nefesh, auch dieser Begriff hat ein sehr, sehr großes Wortfeld und bringt die Übersetzer schon in Schwierigkeiten, immer wieder diese Begriffe so zu übersetzen, dass sie im Deutschen dann auch dasselbe meinen. Nefesh, das kann übersetzt werden mit Seele, so finden wir es ja in den meisten Übersetzungen, wobei da was ganz anderes gemeint ist als das, was wir aus der griechischen Philosophie kennen, diese Dreiteilung Geist, Seele und Leib als drei Bestandteile des Menschen. Aber da können wir heute nicht näher darauf eingehen. Nefesh wird auch übersetzt mit Leben. Nefesh wird übersetzt mit Person. Ursprünglich, und da kommen wir dem Eigentlichen etwas näher, ursprünglich bedeutet das Wort Nefesh Kehle, Schlund. Gemeint ist das Körperteil zwischen Kopf und Brustkorb, also umgangssprachlich, wir würden sagen, die Gurgel. Die Gurgel, der Mensch, eine lebendige Gurgel. Um das mal zu verstehen, Hebräer ist sehr bildhaft in seiner Sprache auch, um das zu verstehen, muss man wissen, dass gerade in der hebräischen Sprache häufig einzelne Organe mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Tätigkeiten für ganz bestimmte Aspekte des Menschseins stehen und diese Aspekte hervorheben. Ihr kennt es, wir lesen oft vom Herz, mein Herz, ja, David schreibt ganz viel. Interessant aber, anders als bei uns, wo das Herz eigentlich für das Gefühl steht, steht beim Hebräer das Herz für das vernünftige Denken, für die Entscheidung. Das Herz ist der Ort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Ich war erschüttert in meinem Innersten, meint nicht nur eine Gefühlsregung. Also das Herz. Oder wir haben die Nieren fürs Gewissen. Wir haben die Hand für die Tatkraft. Meine Hand hat mir geholfen, würden wir im Deutschen nie sagen. Ja? Die Füße haben wir, die stehen für Dynamik und für Bewegung. Das graue Haar steht für Weisheit. Hier wird der Mensch als Kehle beschrieben. Die Kehle ist gleichzeitig das Körperteil, durch das der Mensch das aufnimmt, was er unbedingt zum Leben braucht. Und worauf er überhaupt nicht verzichten kann. Nämlich Luft zum Atmen, Nahrung und Trinken, Flüssigkeit. Und gleichzeitig ist die Kehle eines der empfindlichsten Körperteile, die wir haben. Wir haben so ein paar Formulierungen, die das deutlich machen. Ja, wenn ich jemandem die Kehle aufschlitze, wenn ich jemandem die Gurgel rumdrehe, wenn ich ihn am Hals aufhänge oder wenn ich ihm den Kopf abschlage, dann bedeutet es in jedem Fall den sofortigen und den sicheren Tod. Das bedeutet, wenn der Mensch hier ganz zu Beginn der Bibel als lebendige Kehle vorgestellt wird, dann wird damit deutlich gemacht, dass er ein Wesen von ganz, ganz großen Bedürfnissen ist. Von einem tiefen Verlangen und von einem ausgiebigen, einem ausgeprägten Lebenshunger bestimmt ist. Der Mensch, erfahren wir gleich in den ersten Zeilen, der Mensch ist ein Wesen voller Sehnen, voller Hoffnung, voller Begehren, voller Wollen und er ist getrieben von dem Wunsch, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden. Das kommt an zwei Stellen im Alten Testament sehr schön raus, in denen auch dieser Begriff Nefesh verwendet wird. Ich zitiere euch die mal. Die eine steht in Habakkuk 2, Vers 5. Da heißt es, wie viel weniger wird der Gewalttätige zum Ziel kommen? Er, der seinen Schlund, seine Nefesh, weit aufsperrt wie das Totenreich und wie der Tod ist und sich nie satt frisst. Wie viel weniger wird der Gewalttätige zum Ziel kommen, der seinen Schlund, seine Nefesh aufsperrt und nie sich satt frisst. Und in Sprüche 16, 26 heißt es, der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn, denn sein Mund spornt ihn an. Und das Wort, das hier mit Hunger übersetzt wird, ist auch wieder Nefesh. Das Begehren des Arbeiters spornt ihn an. Das Bedürfnis. Schon auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir also die Bedürftigkeit des Menschen, sein Hunger nach Leben, sein Streben nach Glück, das gehört wesenhaft zum Menschen und zum Menschsein dazu. Es ist geradezu das Kennzeichen für das Leben, das Gott ihm gegeben hat. Es ist das Kennzeichen dafür, dass er lebt. Wer keine Leidenschaft mehr hat, wer nicht mehr hungert, wer nicht mehr sehnt, wer nicht mehr hofft, aus dem ist das Leben gewichen. Gott hat den Menschen von Anfang an als eine bedürftige Kehle, eine bedürftige Seele geschaffen. Und das ist weder ein Mangel noch ein Defizit. Gott selber belegt die Schöpfung am Ende mit dem Attribut, es war alles sehr gut, auch der Mensch, mit dieser Dynamik, mit diesem Begehren, mit diesem Hoffen, mit diesem Sehnen, mit dem Hunger nach Glück und dem Hunger nach Leben. Das heißt, wir als Menschen, und das ist mir heute Morgen wichtig, wir brauchen uns unserer Bedürfnisse und unserer Wünsche nicht zu schämen. Sie gehören zum Leben dazu. Wir brauchen uns unserer Bedürfnisse und Wünsche nicht zu schämen. Sie gehören zum Leben und zum Menschsein existenziell dazu. Wenn wir aber nun einen kurzen Blick zurück in die bisherige Kirchengeschichte werfen, dann stellen wir fest, dass es nicht immer so selbstverständlich war, wie dieser Text es nahelegt. Über Jahrhunderte hinweg, bis hin in unsere Tage hinein, stehen oftmals insbesondere christliche Gemeinden, Gemeinschaften und Kirchen diesem Begehren fast ausschließlich skeptisch gegenüber. Und bis heute gibt es gerade in Gemeinden, die sich um eine konsequente Christusnachfolge bemühen, immer wieder ganz viele ernsthafte Christen und Gruppen, die kein Jahr, kein ganzes Jahr zu dieser Bedürftigkeit des Menschen haben. Und deswegen auch kein Ja zu sich selber. Und für die das Wort Begehren ganz unmittelbar eigentlich mit dem Stichwort Sünde verbunden ist. Und dabei übersehen sie völlig, dass Gott eben dieses Lebensprinzip, auch dieses Begehren, das dazugehört, diesen Hunger nach Leben, diesen Lebensantrieb durch seinen Geist in den Menschen hineingelegt hat und es keine Folge des Sündenfalls ist. Lesen wir die Stelle nochmal genau. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so, man kann auch übersetzen, und dadurch wurde der Mensch eine lebende Seele. Zu begehren, zu hoffen, auch zu klagen, zu streben, das alles ist nicht per se Sünde. Und es muss daher auch nicht mit dem Mantel der Christlichkeit zugedeckt werden. Und es muss auch nicht in heimlichen Selbstzüchtigungen bekämpft werden, wie wir es auch ja, von Luther her kennen. Es gehört zur Dynamik des Lebens, die Gott uns eingehaucht hat. Denn gerade dadurch erweist sich der Mensch als lebendig. Und gerade durch seine Bedürftigkeit wird noch etwas anderes deutlich, dass der Mensch nämlich ein durch und durch abhängiges Wesen ist. Ein auf Gott ausgerichtetes Wesen, das nicht von sich aus existiert, nicht mit einer Batterie ausgestattet ist, die dann halt einfach mal läuft, völlig unabhängig, sondern dass der Mensch, um in dem Bild zu bleiben, am Stromnetz hängt. Und sobald man den Stecker zieht, läuft da nichts mehr. Da ist kein Akku, der noch eine Weile weiterläuft. Der Mensch ist abhängig, er ist bedürftig und er ist auf Gott ausgerichtet. Und auch das macht diese Bedürftigkeit des Menschen deutlich. Und so verweist unsere Bedürftigkeit geradezu auf Gott, nicht nur als den, der das Leben gibt, sondern auch als den, der unseren Lebenshunger stillt. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, für den einen oder anderen klingt das jetzt vielleicht doch etwas zu einfach und zu schön. Heißt das denn nicht automatisch oder wäre da nicht die logische Folge, dass wir halt dann doch ungebremst der Erfüllung unserer Wünsche nacheifern, ungebremst unsere Bedürfnisse befriedigen? Soll es tatsächlich im Sinne Gottes sein, dass wir unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse zum Mittelpunkt unseres Daseins machen? Und die Bedürfnisbefriedigung der zentrale Antrieb für uns ist? Das oberste Ziel unseres Lebens? Ich vermute, bei einigen stellen sich da die Nackenhaare bei dieser Vorstellung. Salomo beschreibt es im Prediger 2,20. Der hat ja wirklich die Grenzen schön ausgelotet. Und er schreibt, alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Ist das die richtige Schlussfolgerung daraus? Wird nicht vielmehr in der Bibel immer wieder davor gewarnt, den eigenen Begehrlichkeiten nachzugehen und in Sünde zu fallen? Ja, das stimmt. Und das ist auch eine ganz wichtige Ergänzung zu dem, was wir eben festgestellt haben. Denn so sehr das Streben nach Erfüllung seiner Bedürfnisse und Wünsche zum Menschen gehört, so groß ist tatsächlich auch die Gefahr, die damit verbunden ist. Denn wie so vieles im Leben hat auch diese Bedürftigkeit, die in uns hineingelegt ist, zwei Seiten. Auf der einen Seite, das haben wir festgestellt, diesen gesunden Hunger nach Leben, den Lebenswillen, die Freude am Leben auch, die Neugier auf das Leben, all das, was damit verbunden ist. Auf der anderen Seite aber auch die ungesunde Habgier nach Leben. Das Gefühl, ständig zu kurz zu kommen, das Empfinden, immer wieder neu benachteiligt zu sein, eingeschränkt zu sein, vielleicht auch jetzt durch die Maskenpflicht in Corona oder was auch immer. Und gleichzeitig der Drang nach dem immer mehr, nach dem nicht genug bekommen. Weil das Bekannte einfach schnell den Reiz verliert. Wilhelm Busch, also nicht der Prediger, sondern der Humorist, hat ein schönes Gedicht geschrieben, das möchte ich euch an der Stelle zitieren. Er hat es so echt auf den Punkt gebracht. Er sagt, wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut. Jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt automatisch Junge. Ja, so ist es. Ein jeder Wunsch, der ihn erfüllt, kriegt automatisch Junge. Wie schnell aus so einem gesunden Lebenshunger, den Gott in uns hineingelegt hat, eine problematische Habgier machen kann, das zeigt der Bericht in 1. Mose 3. Der schließt sich ja gleich an. Ne? Wir hatten den Text aus 1. Mose 2 gelesen, jetzt kommt 1. Mose 3. Ihr kennt die Geschichte alle, ich kann es kurz machen. Gott gibt eine generelle Erlaubnis, von allen Bäumen des Gartens zu essen. Und er macht eine kleine Ausnahme. Wir sehen es meistens andersrum. Ja? Das Erste, was Gott sagt, ist, er verbietet erstmal diesen Baum. Nein, er erlaubt alle. Und dann kommt eine Fußnote und sagt, bis auf diesen einen. Das ist eine Frage der Sichtweise. Ja? Diesen einen, da sagt er, bitte nicht. Wie viele andere Bäume standen in deinem Garten? Ich vermute mehr als 2 oder 3. Aber gut, dieser eine eben nicht. Und diese Einschränkung von diesem Baum zu essen, oder dass er eben nicht essen darf von dem Baum, das stellt in dem Fall die Frau eigentlich gar nicht vor Probleme. Sie weiß, dass ihre wesentlichen Bedürfnisse auch ohne diese Frucht befriedigt sind. Sie weiß das, bis der Gegenspieler auf den Plan tritt. Und dieser Gegenspieler, der suggeriert ihr nun, dass ihr etwas fehlt, dass ihr etwas Wesentliches fehlt, dass Gott ihr etwas Wesentliches vorenthält. In Klammer, und das auch noch vor ihre Nase setzt. Hätte er halt den Baum weglassen, hätte sie es ja gar nicht gemerkt. Nein, er setzt ihn noch vor die Nase. Was ganz Wichtiges, was sie unbedingt zum Leben braucht. Etwas, worauf sie erstens ein Anrecht hat und zweitens etwas, ohne das sie einfach nicht erfüllt leben kann. Ja, das suggeriert er ihr ein. Der Widerstand der Frau ist kurz und schließlich öffnet sie mit einer kurzen Handbewegung, indem sie die Frucht von dem Baum nimmt, die Tür, und die Sünde darf in die Welt herein. Sünde. Wir sind es ja gewohnt, das Thema Sünde, wie auch das Thema Rechtfertigung, aus einer strafrechtlichen Perspektive zu betrachten. Sünde, da denken wir in Kategorien von richtig und falsch, wir als Deutsche sowieso. Wir definieren Sünde als Verstoß gegen Gottes Gebot oder Verbot. Wer gegen Gottes Gebot oder Verbot verstößt, der sündigt. Und Rechtfertigung, in der Schlussfolgerung, heißt für uns, dass der sich der Sünde schuldig gemacht hat, dass dem die Strafe erlassen wird. Ja, und um es gleich zu betonen, diese juristische Sichtweise, die wir auch sehr stark im Römerbrief bei Paulus finden, die ist nicht falsch, die ist vollkommen richtig. Wenn wir uns aber allein darauf beschränken, Sünde strafrechtlich zu verstehen, als Gesetzesverstoß, dann lassen wir einen mindestens genauso wichtigen Aspekt völlig außer Acht und wir erfassen sowohl das Wesen der Sünde als auch des Sünders nicht wirklich und nicht vollständig. Denn sind wir doch ehrlich, kaum ein Mensch verstößt gegen Gottes Gebote, weil er einfach endlich mal sündigen will und weil er Gott eins auswischen will. Die eigentliche Ursache dafür, dass ein Mensch sich anders verhält, wie es dem Leben und dem Nächsten und sich selbst förderlich und dienlich ist, liegt in der Regel in einem ungestillten Bedürfnis oder eben in dem Glauben, dass ihm etwas Wesentliches fehlt, um zufrieden sein zu können. Sünde ist immer Ersatzbefriedigung. Der Mensch nimmt wahr, oder er glaubt es zumindest, dass ihm etwas fehlt. Und dieses Etwas sucht er auf Wegen, die einfach nicht gut für ihn sind und die nicht gut für andere sind. Beim Versuch, seinen Lebenshunger zu stillen und Erfüllung zu finden, ja, da betritt er einfach lebensfeindliche und deshalb verbotene Pfade. Die sind ja nicht einfach verboten, damit es ein Verbot gibt. Und damit wir Recht und Ordnung haben, die sind verboten, weil sie lebensfeindlich sind. Und so kommt es zur Übertretung. Ein anderes Wort auch im Hebräischen für Sünde. Er tut, was er nicht tun soll und verlässt den Weg des Lebens. Letztlich steckt hinter jeder Sünde ein ungestilltes Bedürfnis. Und die sündige Tat ist nur der Versuch, dieses Bedürfnis zu stillen. Das wird nicht nur bei Eva deutlich. Also bei Adam und Eva sehen wir es ja gleich, wir hatten es ja gesagt, sie fühlen sich eingeschränkt, sie sehen ihr Bedürfnis nach vollem Leben, nach Leben in Fülle nicht erfüllt und greifen eben zu dieser Frucht. Es geht in der nächsten Generation schon weiter, Kain und Abel. Dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt, resultiert aus der Zurückweisung Gottes. Gott weist, wie wir aus dem Hebräerbrief wissen, aus gewissen Gründen, Gott weist dieses Opfer zurück, während er das Opfer Abels annimmt, und das Opfer Abels annimmt, und Kain ist gekränkt, ist verletzt. Er erfährt nicht die Wertschätzung, die er glaubt zu verdienen, die er vielleicht auch verdient, wissen wir nicht. Er ist gekränkt und diese Kränkung, die nagt an ihm. Aber weil er sich schlecht an Gott rächen kann, geht er aufs Feld und erschlägt seinen Bruder und glaubt damit, das Problem aus der Welt zu schaffen. König Saul ist eifersüchtig auf David, weil er erfolgreicher ist. Ja, David kommt zurück, Und Saul hört diese Menge singen, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10-mal 1000. Und was macht er? Er schmeißt einen Speer nach ihm. Also da sind unerfüllte Bedürfnisse, ob berechtigt oder unberechtigt, sei mal dahingestellt. Und die kanalisieren sich in Dingen, die nicht gut sind. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Dem einen oder anderen mag das vielleicht etwas zu barmherzig sein, aber selbstverständlich ist dieser barmherzige Blick auf den Sünder nicht gleichbedeutend mit einer Rechtfertigung der Sünde. Für Sünde gibt es keine Rechtfertigung. Sünde bleibt Sünde und Schuld bleibt Schuld, unabhängig vom Motiv. Faktisch aber, jeder, der sündigt, und das gilt für Leute außerhalb der Gemeinde, genauso wie für Leute innerhalb der Gemeinde, jeder, der sündigt, ist nicht nur Täter, sondern gleichzeitig auch Opfer seiner eigenen Bedürfnisse und seiner eigenen Begehrlichkeiten. Und so sollten wir auch Menschen betrachten, die sich schuldig gemacht haben. Wenn wir in die Evangelien reinschauen, sehen wir, dass Jesus das eigentlich immer getan hat. Ohne die persönliche Schuld zu verneinen, hat er im Sünder immer zuerst den gesehen, in dessen Taten sich der Hunger nach Leben, nach Freude, nach Glück, nach Liebe, nach Anerkennung oder Wertschätzung widerspiegelt. Und genau auf dieses Bedürfnis hat er reagiert und hat dem, der sich selber nicht helfen kann, Leben angeboten. Ich möchte ein paar Aussagen kurz in die Mitte werfen. Denken wir an Matthäus 9, 36. Da heißt es von Jesus: Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Und das ist im Griechischen ein sehr starker Ausdruck. Er wurde erschüttert, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die keinen Hirten haben. Er guckt die Leute an und wird erschüttert. Er könnte sich auch aufregen über die dummen Schafe, die zum 15. Mal in die falsche Richtung rennen, dem nicht folgen. Nein, er regt sich nicht auf, er wird innerlich erschüttert. Und wenn wir Schafe, die keinen Hirten haben, wenn wir das hören, dann empfehle ich euch, lest mal Hesekiel 34 rein. Die Klage über Gottes Hirten im Alten Testament. Und versucht es mal mit dem Blick zu sehen, wie Gott den Menschen sieht und wie er fürsorglich ist, wie sein Ärger, sein Zorn, der in Hesekiel 34 zum Ausdruck kommt, eigentlich damit begründet ist, wie sehr er seine Schafe liebt und wie er möchte, dass sie gut versorgt sind. Denken wir an die Begegnung Jesu mit dieser lebensdurstigen Frau am Jakobsbrunnen. Er macht das ist einfach immer wieder tolle Erzählung, da könnte man wieder extra drüber predigen, aber lassen wir das. Er sagt zu ihr: 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Aber er sagt es so, dass sie bleibt. Er sieht das Bedürfnis, er sieht diesen Lebenshunger dieser Frau. Und das ganze Gespräch dreht sich ja um den Lebenshunger, um das lebendige Wasser, das sie braucht. Die Frau hat 5 Männer verbraucht. Den 6. hat sie jetzt gerade und hat immer noch nicht gefunden, was sie eigentlich sucht. Und das sieht Jesus. Und was tut er? Er gibt ihr Wasser des Lebens. Und erst daraufhin ändert sie es. Denken wir an den blinden Bartimäus. Da sitzt tatsächlich ein Blinder, er ruft ihn, Jesus geht hin und was macht er? Er stellt die Frage: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was ist das für eine Frage, also wenn ein Blinder vor mir sitzt? Was willst du, dass ich dir tun soll? Aber es drückt aus, wie Jesus tickt, sage ich mal ganz respektlos. Es gibt ähnliche Szenen, wo die Frommen ihn dann fragen: Wer hat ihn gesündigt, er oder seine Eltern, dass der hier so sitzt? Ja, das ist die juristische Sichtweise. Krankheit, Sünde. Nein, Jesus sagt: Was brauchst du? Was soll ich dir geben? Er ist gekommen, um zu dienen, da wird es deutlich. Denken wir an den Zöllner Zachäus. Was sagt er ihm am Schluss? Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ist die Frage, ob er das überhaupt zu Zachäus sagt oder nicht mehr zu den Umstehenden, die ihn nämlich nicht haben Jesus angucken lassen, die sich so in den Weg gestellt haben, dass er auf den Baum klettern musste, weil er ja klein war, wie es heißt. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist und nicht zu verurteilen. Denkt man an die Ehebrecherin. Jesus hätte sie zum Tod verurteilen können und sagen können: Ja, Steinigung ist richtig. Nein. Er sieht das Bedürfnis dieser Frau. Vielleicht kennt er sogar die Verhältnisse, die dazu zu führen haben, wissen wir nicht. Aber auch wenn nicht, er sieht das Bedürfnis dieser Frau. Die hat versucht, ihren Lebenshunger zu stillen. Ja, mit einem Mann, der nicht ihr eigener ist. Das ist nicht gut. Aber Jesus guckt zuerst auf dieses Bedürfnis. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Sichtweise wieder neu zu stärken. Zu erkennen, dass der Sünder nicht in erster Linie der böse Mensch ist, der Böses tut, sondern der Bedürftige, dessen Hunger nach Leben, Wertschätzung und nach Liebe nicht gestillt ist. Und es gilt gleichermaßen für die Menschen außerhalb wie innerhalb der Gemeinde. Es gilt auch für uns. Solange wir Sünde nur als etwas betrachten, was man unter Aufbietung seiner ganzen Kraft und Disziplin zu lassen hat, so wie wir es auch zum Teil aus der Heiligungsbewegung kennen, solange wir das glauben und so machen, werden wir nur Menschen hervorbringen, die ihr eigentliches Ich hinter einer frommen Maske verbergen, weil sie sich für ihr Inneres schämen. Es ist keinem geholfen, wenn wir auf Sünde mit einem einfachen "Na, das darfst du nicht" oder "das tut man als Christ nicht" reagieren. Viel besser ist es, die Frage zu stellen: Was fehlt dir? Was brauchst du? Was ist es, was du dir davon versprichst? Und diese Perspektive lässt auch den Begriff der Buße ganz neu erscheinen. Ja, fast könnte man schon sagen, erstrahlen. Denn von der Bedürftigkeit des Menschen her verstanden bedeutet Buße: Der Mensch stellt alle vergeblichen Versuche ein, seinen Lebenshunger selber zu stillen, und bittet Gott, das zu tun. Er verzichtet, auch wenn ihm das schwerfällt, weil er im Moment keinen Ersatz hat. Aber er verzichtet auf das abgestandene Wasser der Zisternen, wie es in Jeremia 2,13 heißt, und er beginnt aus der Quelle des Lebens zu schöpfen, nämlich Jesus. Ja, und unter diesem Blickwinkel verstehen wir dann natürlich auch, warum Luther von der Buße als von einem fröhlichen Geschäft spricht. Nicht diese Zerknirschung, dieses "Ach, ich bin so schlecht, ich bin so elend", sondern "Ich lasse diese Ersatzbefriedigung und wende mich dem zu, der allein meinen Lebenshunger stillen kann." Ja, wir haben festgestellt, dass der Mensch von Anbeginn an als bedürftiges Menschwesen geschaffen wurde und dass Gott sich um unsere Bedürfnisse kümmert, wenn wir uns ihm anvertrauen. Bedeutet das aber jetzt auch, dass Gott alle unsere Bedürfnisse befriedigt und alle unsere Wünsche erfüllt werden, wenn wir zu ihm gehören? Wenn man heute sich in manchen christlichen Kreisen umschaut, könnte man den Eindruck gewinnen: Dieses kleine Wörtchen "mehr" gehört heute zum Stammvokabular vieler Christen und auch vieler christlicher Gemeinschaften und macht deutlich, wie unzufrieden man eigentlich doch mit dem eigenen Leben, vielleicht auch mit dem Leben mit Gott, ist, das er einem jetzt mal beschert hat. Mehr Leben, mehr Geist, mehr Gaben, mehr Erfahrung, mehr Gesundheit, mehr Wohlstand und, was mich besonders trifft, mehr Antworten wünsche ich mir, mehr sehen, mehr fühlen, mehr erleben. Es ist ein kleiner Schritt vom gesunden Hunger zur ungesunden Habgier nach Leben, die nach immer mehr strebt und doch nie satt wird. Das Verbot im Garten Eden macht es schon deutlich und führt es vor Augen. In Gottes Plan, sofern wir von einem solchen in Bezug auf einzelne Menschen überhaupt sprechen können, aber in Gottes Plan haben unerfüllte Wünsche und nicht gestillte Bedürfnisse durchaus ihren Platz. Ich sage es nochmal, weil wir an dem Satz zu kauen haben. In Gottes Plan haben unerfüllte Wünsche und nicht gestillte Bedürfnisse durchaus ihren festen Platz. Sie erinnern uns daran, dass wir Geschöpfe sind und dass wir nicht auf einer Ebene mit dem Schöpfer stehen. Und auch wenn wir grundsätzlich bekennen dürfen, dass die Bedürftigkeit des Menschen, sein Streben nach Leben und auch seine Weiterentwicklung, der Fortschritt, durchaus der Absicht Gottes natürlich entsprechen, müssen wir doch feststellen: Der ungebremste Ruf nach immer mehr kann und darf nicht das Kennzeichen einer neutestamentlichen Gemeinde sein, die, so wie wir es in Epheser 1 lesen, eigentlich alles von Gott erhalten hat, was sie zum Leben braucht. Wie ihr, so freue auch ich mich, wenn Gott sich durch Überfluss verherrlicht. Gar keine Frage. Aber er verherrlicht sich eben nicht nur im Überfluss, sondern auch darin, wie wir nicht mit nicht befriedigten Bedürfnissen und mit unerfüllten Wünschen umgehen. Sowohl der Einzelne als auch die Gemeinde. Und ich vermute, es ist vielleicht sogar, gerade auch jetzt, möglicherweise in Corona-Zeiten, dieses Zeugnis, das unsere Gesellschaft heute braucht. Da ist eine Gemeinschaft, die um ihre Bedürftigkeit weiß, um ihre Abhängigkeit und die sie auch annimmt, diese Abhängigkeit, die aber trotzdem, trotz ihrer Bedürftigkeit und trotz ihrer Abhängigkeit, die Erfüllung ihrer Wünsche, auch ihrer geistlichen Wünsche, nicht zum Mittelpunkt ihres Lebens und Strebens macht, sondern die sich dankbar an dem freut, was ihr geschenkt ist. Um es zum Schluss direkt zu sagen, ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu uns auf einen Weg machen sollten zu einer neuen Bescheidenheit. Zu einer neuen Bescheidenheit. Zu einer Demut, die Gott Gott sein lässt und nicht ständig mehr haben will oder von ihm fordert. Und zu einer Dankbarkeit, die sich über das freut, was ihr geschenkt ist, anstatt ständig auf das zu schielen, von dem sie glaubt, dass es ihr fehlt. In Micha 6, Vers 8 erinnert uns der Prophet an das, was wesentlich für ein Leben im Sinne Gottes ist. Er schreibt, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Eine neue Bescheidenheit. Der Weg zu mehr Zufriedenheit führt nicht über ein noch mehr oder ein immer mehr, sondern über Demut und Bescheidenheit, das Bewusstsein des Angewiesenseins auf Gott, das Vertrauen, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt und ernst nimmt, auch wenn er nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Wenn wir dazu ein Ja haben, dann ist es vielleicht ein leises Zeugnis. Aber ich glaube, es ist eins, das in unserer Gesellschaft nicht ungehört bleiben wird. Amen.